Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute die Plattform macht Roswitha und ich habe heute zu Gast von der Ulmer Synagoge den Rabbiner Herr Trepnik. Und hallo Herr Trepnik.
Hallo, guten Tag.
Jetzt habe ich Sie ja vorhin schon gefragt, was macht ein Rabbiner aus? Und ich habe vorhin auch schon mal gefragt, ob man das hier mit dem Pfarrer gleichsetzen kann. Sie haben es mir erklärt, aber Sie dürfen es gerne noch mal erklären für unsere Zuhörer.
Ein Rabbiner hat im jüdischen Glauben eine Funktion von Fachperson. Eine Fachperson zum Thema Religion, zum Thema Seelsorge. Jemand, der ein bisschen mehr aus Judentum oder vom Judentum gelernt. Und jemand, der kennt sich ein bisschen besser aus. Das heißt, in anderen Worten hat Rabbiner keinen Vorteile, keine Nachteile, keine extra Gebote, Verbote, Regeln zu achten im jüdischen Glauben. Der ist ganz normaler Mensch, wie allen anderen Fachkräfte. Der hat Religion, wie gesagt, studiert oder mehr studiert als jemand anders und er kennt sich ein bisschen mehr aus.
Mhm. Das war's dann.
Es bedeutet auch in anderen Worten, wir brauchen nicht unbedingt einen Rabbiner, wenn ich selber zurechtkomme. Mhm. Ein Rabbiner hat keine Sonderkräfte. Es gibt keinen Anlass im jüdischen Glauben, wo ein Rabbiner unbedingt dabei sein soll. Wir brauchen öfter eine richtige Dokumentation für die Gemeinde oder für die Gesellschaft. Wir brauchen manchmal was Ähnliches wie Standesamt. Wir brauchen manchmal was Ähnliches wie Friedhofsamt. Das brauchen wir schon. Mhm. Aber jetzt rein religiös gesehen, brauchen wir nicht unbedingt einen Rabbiner, aber ich brauche in meinem Alltag unterschiedlichen Fachkräfte, unterschiedlichen Fachpersonen. Ich brauche mal leider einen Arzt oder einen Jurist oder was anderes. Ich brauche, wenn ich eine Frage zum Judentum habe, brauche ich einen Rabbiner, der mir hilft.
Mhm. Genau. Und ist also nicht so, dass Sie in der Synagoge zu den Gebetszeiten, gibt es wahrscheinlich auch bei euch, oder? Da erfahren wir gleich noch ein bisschen was drüber. Also heißt nicht, dass Sie jetzt da vorne stehen und vorbeten.
Nein, ein Rabbiner hat gar keine Funktion im jüdischen Gottesdienst. Ich werde noch gar jüdischen Gottesdienst mehr als Gebetsstunden bezeichnen und nicht als Gottesdienst, weil keiner hat eine besondere Funktion. Es gibt zwar einen Vorbeter, aber der Vorbeter ist mehr ein Organisator, jemand, der sagt, was lesen wir jetzt. Jemand, der bestimmt, ob wir lesen oder singen, ob wir leise oder laut lesen. Das ist die Aufgabe auf dem Vorbeter. Dem Vorbeter hat es aber im jüdischen Glauben keine Sonderausbildung. Jeder, der sich auskennt, kann ein Vorbeter sein. Er hält keine Rede, er hält keine Predigt während dem Gottesdienst. Und der Rabbiner hat während des jüdischen Gottesdienstes gar keine Funktion.
Mhm. Okay, jetzt habe ich ja vorhin, wie wir uns begrüßt haben, war ich zu Anfang gleich ein bisschen irritiert, weil Sie haben ja gesagt, im Judentum ist es so, dass Männer eben nur Männer mit Handschlag begrüßen und Frauen nur Frauen. Ja, hat mich schon ein bisschen irritiert, weil haben wir ja auch gerade schon ein bisschen drüber geredet, dass ich das vielleicht schon ein bisschen altertümlich finde, aber Sie haben mir dann schon gesagt, warum das so ist.
Es gibt im jüdischen Glauben eine gewisse Trennung zwischen den beiden Geschlecht als Schutz für die eigene Familie. Mhm. Ich meine, heutzutage sehen wir und erfahren wir öfter, dass die Menschen gar keine Grenzen haben. Heutzutage erfahren wir, dass die Menschen verheiratet oder nicht verheiratet erlauben sich selbst alles Mögliche. Und wir brauchen eine gewisse Grenze, wir brauchen einen gewissen Schutz für eigene Familie, für eigenen Leben zu sagen, das ist dann meine Familie und das sind dann einen Fremden, auch wenn es meinen guten Freund ist, aber trotzdem noch immer kein Familienmitglied, es ist noch immer eine fremde Person. wo sollen die Grenzen genau hingezogen werden? Das ist nicht, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, ob man einfach als Höflichkeiten doch eine Hand gibt oder nicht. Das ist wieder ein unterschiedlichen Meinungen, es ist aber ein ganz anderes Thema. Mhm. Und deshalb, ich finde das sehr, sehr geschickt, gerade im jüdischen Glauben zu sagen, ja, das ist eine fremde Person, wir dürfen uns gerne unterhalten, vielleicht noch gar Kaffee oder Bier trinken, aber in dem Moment, wo es kommt zu einer körperlichen Berührung, da ist die Grenze für uns.
Hm. Ja, wäre hier manchmal auch ganz gut, in manchen Situationen da diese Grenze aufzuzeigen. Gell? Aber jetzt wollten wir uns ja auch über die Synagoge unterhalten. Und ich habe jetzt hier in meinem Spickzettelchen eben gelesen, dass es 1938 hier in Ulm schon eine Synagoge gab, da wo jetzt das neue Sparkassengebäude steht. Oder das heißt, da stand die Synagoge und wurde 1938 zerstört.
Also eigentlich, die Synagoge wurde 1873 eingeweiht. 1873 hat man die Synagoge auf dem Weinhof eingeweiht und da stand circa 75 Jahre lang, Entschuldigung. In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 ist die Synagoge hier in Ulm zerstört. Mhm. Allerdings habe ich gerade vor ein paar Tagen erfahren, das sind nicht verbrannt, sondern zerstört, weil da war ein anderes deutsches Lokal unmittelbar in der Nähe von der Synagoge. Und deshalb hat man den nicht verbrannt. Mhm. Und einigen Tagen später, eigentlich bis maximal 3 Wochen später, war die Grundstück ganz total leer.
Das heißt, es wurde zerstört.
Es werden entwüstet an dem Tag und zerstört an folgenden Tagen, wenn man das so vielleicht besser formulieren können. Mhm. Und seit 1938 bis 2012 gab es keine Synagoge in Ulm. Gab es eigentlich ganz wenig Juden, mit Ausnahme nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren hier mehrere Tausende jüdischen Flüchtlinge unterwegs, mit dem Ziel aber, Europa unbedingt zu verlassen. Mhm. Europa war damals ein unsicherer Ort für die jüdischen Menschen und deshalb alle wollen von hier weg. Und kurz nach der Gründung des Staates Israel, es ist tatsächlich so gewesen, dass alle waren weg, hier in Ulm blieben Handvollen, vielleicht 2 Hände.
Mhm. Wobei es ja hier in Ulm schon auch diese Bewegungen gab, die den jüdischen Leuten auch geholfen hat. Hans und Sophie Scholl, die Weiße Rose.
Schon.
War ja schon eine Bewegung auch in Ulm da, aber halt nicht ausreichend.
Nicht ausreichend. Ulm ist trotz alles eine kleine Stadt. Und wenn Juden schon nach Deutschland kamen, ich meine, sehr wenig Ulmer Juden haben im Vergleich überlebt und wieder zurück nach Deutschland kamen. In anderen größeren Städten war das ein bisschen anders. Ich meine, in Stuttgart hatten eine Gruppe von deutschen Juden, von Stuttgarter Juden, wieder zurück nach Hause gekehrt nach dem Holocaust 1946. In Ulm war das nicht der Fall und deshalb, warum sollte man ausschließlich nach Ulm kommen? Ich meine, es gibt genügend anderen Orten, wo man dort hingehen. Erst 1990, mit Ende des Kommunismus, gab es wieder eine Gruppe von Juden in Osteuropa, die Interesse hatten, nach Westen umzuziehen und suchten wieder einen neuen Platz und zufälligerweise auch in Ulm gelandet.
Also ich habe jetzt so ein bisschen durch die Geschichte auch mitgekriegt, dass Juden eigentlich immer wieder vertrieben worden sind. An was liegt denn das? Warum werden Juden immer wieder vertrieben? Oder sind Juden immer wieder vertrieben worden? Ob es jetzt Russland war oder eben hier in Deutschland? Ja, warum? Frage ich mich da immer.
Ich habe leider die gleiche Frage. Ich habe leider keine Antwort auf die Frage. Und ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört, kann sich vielleicht die Frage selber stellen und kann sich vielleicht die Antwort suchen, ob die Juden tatsächlich vertrieben sollen, heute, morgen, übermorgen, aus irgendwelchem Grund, oder vielleicht sollten wir aus den grausamen historischen Geschichten, und ich meine jetzt nicht nur in den letzten 100 Jahren, sondern in den letzten tausenden Jahren, zu sagen, jetzt hören wir auf, anderen Menschen, anderen Glaubensrichtungen oder anderen Menschen einfach zu vertreiben.
Ja, das friedliche Miteinander wäre da einfach mal angesagt.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, Sie kommen ja aus Israel.
Genau.
Also Sie sind jetzt nicht hier irgendwie in Deutschland oder sonst wo geboren, sondern Sie sind gebürtig aus Israel und auch Ihre Familie ist aus Israel.
Ja.
Und ja, und also wir haben jetzt einfach schon festgestellt, dass wir beide schon ein großes Anliegen haben, das uns so miteinander verbindet, nämlich einfach wirklich dieser Weltfrieden einfach. Wie kann man Frieden schaffen? Und vielleicht ja, sind es einfach falsche Bilder, die man im Kopf hat von einem anderen Land, von einem anderen Volk. Deshalb würde ich sagen, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über Israel.
Ich möchte vielleicht woanders anfangen. Das habe ich Ihnen auch bei der Vorbesprechung kurz gesagt. Im Judentum ist es streng verboten zu missionieren. Mhm. Es ist streng verboten zu missionieren aus ganz einfachem Grund, dass jeder hat seinen eigenen Weg, seine eigene Glauben oder keinen, seine anderen Lebensrichtung. Und das ist auch in Ordnung so. Und das ist auch in Ordnung, weil es mag sein, dass mein Weg ist super gut und super richtig für mich. Es ist aber nicht der richtige Weg für jemand anders. Und ich finde diese Toleranz im jüdischen Glauben ganz, ganz wichtig, insbesondere heutzutage. Wir leben heute in einer ganz kleinen Erde, wo Menschen aus unterschiedlichen Situationen, Kultur, Herkunft, Hautfarben, Sprachen und so weiter zusammenkommen. Ich habe sicherlich andere Meinung zu bestimmten vielen Themen. Ich muss aber respektieren, auch wenn ich nicht akzeptiere, aber respektiere, dass der andere anders denkt. Und er darf ruhig sein eigenes Leben, seinen eigenen privaten Leben so führen, wie er das für richtig halten. Solange, dass er keinen verletzt. Solange, dass er das in seinen vier Wänden macht. Solange, dass er das in seinem Gemeindehaus macht. Solange, dass er das in seinem Sakralraum. In dem Moment, wo ich in die öffentliche Straße gehe, da muss ich achten, da gibt es auch anderen Menschen. Und da muss ich mir entsprechend benehmen, dass ich die anderen nicht verletzen werde. Das finde ich die einzigste Weg, wo wir wirklich Frieden. Und also ich bin ein bisschen, sag ich mal, pessimistisch in dem, dass wir sagen Frieden in ganzer Welt. Aber wenn wir schaffen Frieden in unserer eigenen Familie, wenn Schulklassen, wenn Schulkameraden schaffen Frieden in eigenen Klassen, in eigener Schule, wenn man im Arbeitsplatz, wenn man auf die Straße hier in unseren, Entschuldigung, kleinen Stadt schaffen, das wäre unseren Beitrag, dass eventuell für die nächsten Generationen vielleicht doch besser geht.
Ja, ja, eben erstmal im kleinen Anfang, gell, bei sich selber. Man ist ja selber mit sich oft so im Unfrieden. Und ja, wie kann man denn dann im Außen Frieden finden, wenn es im Inneren schon nicht klappt? Aber ja, das gefällt mir sehr gut, was Sie sagen, einfach das Respektieren, das gegenseitige Respektieren, also auch die gegenseitig diese Religionen, die es alle gibt auf der Welt, dass man sich da einfach gegenseitig eben respektiert. Und ja, missionieren finde ich auch nicht gut, das wollen wir auch nicht, und weil es darf sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Aber ich finde es eben auch trotz allem nicht gut, wenn man nur irgendwie mal was sieht und dann das für die Weisheit halt oder wie auch immer. Man sollte sich einfach schon immer informieren, einfach sich selber schlau machen und gucken. Weil ich kann ja jetzt nicht über Sie irgendwas sagen, wo ich gar nicht weiß, wo ich vielleicht mal irgendwie gehört habe oder so. Da müsste ich ja erstmal nachfragen.
Das Problem ist, oder die größten Probleme in der ganzen Sache ist, dass die Medien zeigt uns immer, was ist anders, was ist interessant und was ist die Alltagsleben, egal jetzt in welchem Land, das zeigt uns die Medien gar nichts, weil es ist uninteressant. Und deshalb, wenn ich bestimmten Meinungen oder bestimmten Berichten über bestimmten Länder oder Menschengruppe in den Medien höre, ich werde schon noch gar empfehlen, eigene Bilder zu machen, vielleicht dorthin fahren, vielleicht mit einigen Menschen aus dieser Gruppe, aus dieser Region sich zu treffen und wie Sie gesagt haben, schon ein eigenes Bild irgendwie mitzubekommen und dann eine eigene Meinung zu bilden. Aber vorhab ist ein bisschen gefährlicher.
Ja, finde ich auch. Und leider Gottes wird es halt viel zu oft gemacht einfach. diese Vorabmeinung, ohne dass man sich wirklich informiert hat.
Vorurteilen. Auch.
Verurteilen, ja. Überhaupt urteilen, da ist man ja immer sehr schnell dabei. Allein, wenn ich schon sage, das Wetter ist heute nicht so schön, dann habe ich schon geurteilt. Das ja, ist eben sehr schwierig, da nicht zu urteilen. Aber man kann es zumindest immer versuchen oder sich bewusst machen. Ja, jetzt habe ich wieder, lieber nicht. Also
auf jeden Fall.
Ich denke, wenn man sich schon mal bewusst macht, dann hat man schon mal ganz viel gewonnen, wie wenn man ständig so drauf losplappert, ohne eben drüber nachzudenken.
Deshalb, wir sind heute da.
Ja, genau. Aber jetzt wollen wir auch noch ein bisschen über die Synagoge sprechen, immer wieder drauf zurückzukommen. Ja, es hat ja jetzt doch sehr lange gedauert, bis man diese Synagoge wieder aufgebaut hat.
Also wie gesagt, bis 1990 waren hier ganz wenig Juden in Ulm. Keiner hat sich geträumt, dass es wieder Juden nach Ulm kommen werden. Deshalb hat sich keinen Gedanken gemacht. Erst dann mit dem neuen Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion hat man sich angefangen, Gedanken zu machen, ob überhaupt irgendwann mal eine groß genug Gruppe von Juden hier in der Stadt werden. Und braucht man eine Synagoge? Wie weit werden das noch entwickelt? Und so weiter und so weiter. Und 10 Jahre später bin ich persönlich direkt aus Israel, wie Sie gesprochen haben, nach Ulm gekommen. Ja, mit ganz großen Überlegungen, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Gott sei Dank hat sich gelohnt, Gott sei Dank 2002 hatten wir kleine Räumlichkeiten gemietet in der Neutorstraße und das Ganze hat sich sehr, sehr schnell entwickelt, bis dass wir gesagt haben, wir brauchen unsere eigenen Räumlichkeiten und wir sagen immer wieder Synagoge, obwohl es ist nicht nur eine Synagoge, es ist eigentlich ein Gemeindezentrum. Mhm. Gemeindezentrum mit Kindergarten, Jugendräumen, Bibliothek, Gemeindesaal, Verwaltung, sozialen Mitarbeiter und so weiter und so weiter.
Man kann ja diese Synagoge auch besichtigen. Da gibt's
ja, natürlich, die Synagoge kann man auch besichtigen. Gibt es noch gar sogenannten bei uns Synagogenführung. Gibt es eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer, wo man sich anmelden, sich Erkundigung, zu welchen Zeitpunkten kann man da reinkommen.
Was für eine E-Mail-Adresse ist das? Oder die, ihr habt sicherlich auch eine Homepage?
Es gibt eine Homepage, ja, die Webseite ist www.irgw, also Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg, irgw.de/Ulm.
Und da kann man sich das dann schon mal angucken, so ein bisschen. Genau. Sieht man da auch Bilder, wie es in der Synagoge innen aussieht?
Gibt es auch auf der Webseite, ja.
Also ich wäre ja schon auch mal neugierig. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt mitzugehen, aber konnte dann halt aus zeitlichen Gründen nicht, weil ich da arbeiten musste. Sonst hätte ich sie mir auch schon mal angeguckt, die Synagoge. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden, gell?
Gerne.
Und ja, jetzt bin ich aber auch noch ein bisschen neugierig. Was war jetzt für Sie der Grund, von Israel nach Deutschland zu kommen?
Als naive Rabbiner habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich doch den Welt ändern, kann ich doch in Ulm was für die jüdisches Leben schaffen.
Mhm. Und Sie sprechen ja relativ gut Deutsch.
Danke. Muss ich ehrlich sagen, die Menschen auf die Straße haben mir viel geholfen.
Also es ist nicht, dass Sie erst Deutsch gelernt haben und dann hierher gekommen sind?
Bin ich Mitte 2000 mit 0 Deutschkenntnis nach Deutschland gekommen.
Ah, okay. Naja, da reden Sie schon wirklich sehr gut.
Ja gut, 15 Jahre her, fast 16.
Ja, es gibt Leute, die sind schon viel länger hier und können immer noch kein Deutsch.
Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich hier in Ulm, wenn ich in Deutschland leben möchte, muss ich mit den Leuten kommunizieren auf einer vernünftigen Basis. Das war für mich von Anfang an eine ganz, ganz klare Sache, dass ich irgendwie zurechtkommen, mindestens auf die Straße, beim Einkaufen, in der Gemeinde selber. Viele Gemeindemitglieder sprechen kein Wort Hebräisch. Ich meine, für denen, für viele ist es keine Deutsch-Muttersprache, aber trotzdem kein Hebräisch. Und da muss man schon einen gewisse Sprachkenntnisse haben.
Ja, ich finde es spannend. Ich täte mal gern Hebräisch hören.
Können wir gerne.
Ja?
Aber, ja. Für mich wäre es leichter, als den ganzen Sendung jetzt einen Satz auf Hebräisch zu sagen.
Ja, sagen Sie doch einfach mal einen Satz auf Hebräisch.
Hayom Yom Revi'i Bashavua Chodesh Adar.
Aha, und was hat es jetzt
heute,
auf Deutsch
heute
geheißen?
Ist Mittwoch und heute ist der Monat Adar, das ist der 5. jüdische Monat.
Okay. Das heißt, ihr habt auch irgendwie einen anderen Kalender, oder?
Ja, wir haben auch einen anderen Kalender. Der jüdische Kalender ist deutlich älter. Wir haben jetzt Jahr 5776.
Oh.
Ja. Und unser Jahr beginnt im September, also im Herbst. September, ja, Mitte, Ende September, es verschiebt sich ein paar Tage hin und zurück jedes Jahr.
Okay, und warum verschiebt sich's?
Das kann man auch andersrum sagen, dass die anderen Kalender verschiebt sich, aber die große Unterschied zwischen die beiden Kalender ist, die jüdische Kalender ist ein Mondkalender und keine Sonnenkalender. Mhm. Und deshalb es ist kürzer mit 11 Tagen jedes Jahr. Wir vergleichen uns aber immer wieder, also alle 2 oder 3 Jahre, je nachdem, haben wir einen Schaltjahr mit ganzes Monat. Das heißt, gerade dieses Jahr haben wir 13 und nicht 12 Monate und dann vergleicht das wieder mit dem normalen Kalender.
Mhm. Und wieso fängt euer Kalender schon vor 5000 Jahren an?
Wir haben unseren Kalender oder beziehungsweise unseren Kalender beginnt mit Adam und Eva.
Okay. Und weiß man, dass das jetzt 5000 wie viele Jahre?
5776. Wenn man die Alten Testament liest, sieht man sehr, sehr oft Jahreszahlen, wie alt waren die Menschen beim Geburt, beim Sterben, das kann man schon kalkulieren. Also wenn man die Alte Testament wortwörtlich liest und so annehmen wie ist, dann kann man es schon zu diesem Jahreszahl kommen. Ich meine, ich kann mir persönlich natürlich nicht erinnern von Adam und Eva, es ist eine Weile her, aber irgendwann mal hat man von Jahr 0 oder beziehungsweise von Jahr 1 vielleicht angefangen und ich gehe davon aus, dass damals haben die auf jeden Fall einen Grund gehabt, warum es ist gerade jetzt Jahr 0.
Naja, interessant. Ja, interessant. Ja, jetzt, wie muss man sich denn so eine Synagoge vorstellen von innen? Wie sieht die aus? Also von außen sieht man ja nicht viel. Ich glaube, ihr habt auch nicht mal wirklich viel Fenster da drin, oder?
Doch.
Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so.
Doch. Also erstmal, der Synagogeraum sollten schon hell sein. Also wir haben schon Fenster. Mhm. Wir haben einen ziemlich großen Eckfenster Richtung Jerusalem. Es ist aber keinen, ja, es ist Südost, hier in Ulm. Es ist allerdings kein Muss, aber die Synagoge, also die Innenraum-Synagoge, sollten Richtung Jerusalem ausgerichtet werden. Das ist überall alle Synagogen auf der Welt. Wir beten immer Richtung Jerusalem, auch wenn es nicht in die Synagoge, auch wenn es jetzt unterwegs oder zu Hause ist.
Haben Sie dann Kompass dabei?
Heutzutage ist es kein Problem, nicht? Jeder Handy hat.
Ach so, okay.
Ja, da gibt es genug Apps, da gibt es genug Möglichkeiten. Weiß man schon, wo die Richtung ist. Und wir haben in der Synagoge immer vorne einen Toraschrein. Das heißt, in diesem Toraschrein sind 5 Bücher Mose, also nicht im gesamten Alten Testament, nur 5 Bücher Mose auf Pergament mit Hand, also per Hand mit Tinte und Feder geschrieben, genau wie die ersten Tora-Rolle durch Mose 3300 Jahre zurück.
Wow.
Ja, alle Synagogen haben so eine Tora-Rolle, mindestens eine Tora-Rolle. Alle Tora-Rollen weltweit sind 100% identisch, buchstäblich identisch. Und die Tora-Rolle wird benutzt nur zum bestimmten Gottesdiensten, zum Beispiel der wichtigste Gottesdienst unter der Woche ist für uns am Samstagmorgens, dann holt jemand die Mitglieder und ich wiederhole jemand die Mitglieder und nicht dem Rabbiner, weil es, wie gesagt, dem Rabbiner hat es da keine Sonderfunktion. Immer jemand anders bekommt diese Ehre, die Tora-Rolle rauszuholen. Und wir lesen aus dem Tora. Wir lesen einen Wochenabschnitt, jede Woche einen fest vorgeschriebenen Abschnitt, jedes Jahr lesen wir den Gesamt 5 Bücher Mose zum Gebet, zum Gottesdienst. Die Rest von den Gebetsstunden ist mehr ein individuelles Gebet. Das heißt, jeder hat sein Gebetbuch auf seine eigene Sprache übersetzt. Jeder liest sein eigenes Gebet. Jeder spricht direkt mit Gott. Es ist mehr ein wichtigen, würde ich sagen, Termin unter der Woche, unter dem Tag, wo ich mit Gott mal treffe und meine Anliegen bespreche. Mal Danke sagen und mal mit einer Bitte kommen oder beides, da ist die richtige Zeit und Ort.
Ja, Genau, einfach mal Danke sagen, gell?
Ich denke, jeder von uns hat viel zu bedanken und jeder von uns hat bestimmt auch einige Wünsche für die Zukunft.
Ja.
Und da einfach unterwegs, einfach auf die Straße oder zu Hause machen wir das auch, dürfen wir das auch machen, ist aber nicht so ganz seriös. Mhm. Und irgendwann mal, manchmal brauche ich noch gar einen festen Termin in meinem Terminkalender, wo ich mein Handy ausschalte, wo ich gehe in einen bestimmten Ort, wo ich einen bestimmten Gebetbuch aufmachen und einigen Kapitel lesen, dann bringt mir wirklich zum Gedanken, das hilft mir zu konzentrieren und dann kann ich leichter mit Gott meinen Anliegen sprechen.
Das heißt, Sie sprechen dann erst ein Gebet aus dem Gebetbuch und dann tun Sie Ihre eigenen Anliegen.
Jeder macht das, wie er das für richtig halten. Als Gruppe lesen wir zuerst die Gebete, dem fest vorgeschriebenen Rahmen sozusagen, Kapitels. Aber nicht jeder liest mit. Es gibt manche Menschen, die sitzen, hören zu, und vielleicht denken oder sagen leise ihren eigenen Wünsche, ihren eigenen Worten.
Und wie ist es mit der Jugend und den Kindern? Sind die dann auch da bei dem Gottesdienst oder haben die einen extra Gottesdienst?
Wir machen keinen extra Gottesdienst für Kinder oder für Jugendliche. Wir haben einen ziemlich festen, klaren Rahmen. Wir laden gerne die Kinder und die Jugendlichen natürlich zu dem normalen Gottesdienst. Wenn es allerdings ein bisschen zu lang für denen, dann bleiben die nicht während der ganzen Zeit. Also dann kommen die ein bisschen spät oder gehen die ein bisschen früher raus. Es ist gar kein Problem. Die Türen bleiben offen. Es ist kein Gefängnis. Jeder kommt, wann er möchte. Jeder geht, wann er möchte. Und die Türe in die Synagoge sind normalerweise im hinteren Bereich. Das heißt, kann man leichter rein und rausgehen, ohne die anderen zu stören.
Und sind Frauen und Männer auch dann zusammen beim Beten oder ist da das getrennt?
Die Frauen und Männer sitzen getrennt. Damit wir besser konzentrieren können. Meine Frau ist meine beste Freundin. Normalerweise sollten das auf jeden Fall so sein. Wir haben immer was zu besprechen. Wir haben immer irgendwelche Anliegen, was essen wir heute Abend oder was haben wir gestern gegessen. Und das wollen wir einfach vermeiden, dass wir mit anderen Gedanken während dem Gebet kommen. Deshalb vorher, nachher sehr gerne. Gerade an dieser Zeit spreche ich mit allerhöchsten Instanz, jetzt nicht nur mit meinen Vorgesetzten im Arbeit, sondern mit allerhöchsten Instanz, was es überhaupt gibt, bin ich allein da. Stehe ich allein direkt vor Gott.
Ja. Ja, das ist gut. Dann, haben Sie recht, da wird man nicht abgelenkt, gell? Weil manchmal geht einem ja dann wieder irgendwas durch den Kopf und wenn dann die Frau auch da wäre oder so, dann wird man das vielleicht schon sagen, weil man denkt, ach, sonst vergesse ich es wieder.
Genau.
Ja, nicht schlecht. Und wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass Frauen und Männer eben gemeinsam auch beten und so und sich jetzt auch nicht untereinander die Hand geben beim Begrüßen, aber das hat einfach, es ist nicht der Grund, dass Männer sich über die Frauen stellen, sondern es ist ein ganz anderer Grund und da wollten Sie uns jetzt noch was dazu sagen.
Es ist eigentlich so, dass die Männer und Frauen haben im Judentum vergleichbare Rollen. Ich habe manchmal ein bisschen, oder es tut mir schwer mit Gleichberechtigung und mit vergleichbaren Rollen, weil Männer und Frauen sind schon manchmal unterschiedlich.
Ja.
Ich möchte hier kurz vielleicht einen biblischen, also eine Geschichte aus dem zweiten Buch Mose erwähnen. Wo kurz nach der Entstehung am Berg Sinai, wo kurz nachdem, dass die Juden den 10 Gebote von Gott bekommen haben, 40 Tage später haben die jüdischen Männer wieder einen anderen Gott ausgesucht und wollten irgendwas basteln und kommen zum Aaron, zum Bruder von Moshe und sagen, macht uns einen anderen Gott. Und er sagt, geh nach Hause oder geh zu euren Zelten, bringt Schmucksachen von ihren Frauen. Die gehen und kommen wieder zurück mit eigenen Schmucksachen, weil die Frauen sagt, nein. Wir machen nicht mit. Es ist nur kurz her, es ist nur 40 Tage her, sollten wir jetzt wieder Gott wechseln, geht's gar nichts. Wir machen nicht mit. Und das ist vielleicht eine der Beispiele. Wenn ich jetzt aber dem Beispiel jetzt nicht vor 3300 Jahren, sondern heute sage, wenn wir heute an einen ganz normalen Sonntag in die Kirche gehen, dann werden wir merken, fast immer, dass es deutlich mehr Frauen als Männer in der Kirche sind. Hm. Und warum kommen die Frauen mehr als die Männer in der Kirche? Und ich denke, die beiden kurzen Fakten zeigt uns, dass die Frauen deutlich mehr Bezug zum Glauben, zum Gott, zum Religion haben als die Männer. Und deshalb gibt es im Judentum manche Gebote oder manche Regeln, wo die Männer sollen und die Frauen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und nicht, dass man das falsch interpretiert. Die jüdischen Männer sollten unbedingt in die Synagoge mindestens am Wochenende, am Samstag beten. Mhm. Die Frauen können in die Synagoge beten, die können aber auch zu Hause beten, weil wir gehen davon aus, dass die Frauen auch zu Hause beten werden, auch wenn es nicht unbedingt in Terminkalender, Festort und festen Zeit geben. Und bei den Männern ist leider anders. Mhm. Jüdische Männer tragen ein Kippa, eine kleine Kopfbedeckung, ein kleines Symbol, das uns an Gott erinnert. Die Frauen haben die Pflicht, den Kippa zu tragen, nicht. Die dürfen natürlich einen Kippa tragen, aber die haben diese Pflicht nicht, weil wir gehen davon aus, dass die Frauen an Gott sich erinnern, auch ohne den Kippa. Mhm. Auf der anderen Seite, Entschuldigung, und die Beispiele habe ich Ihnen auch vorher gesagt, im Judentum ist es so, dass jeder, der eine jüdische Mutter hat, ist eine Jude von Geburt. Und jeder, der einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter hat, ist keine Jude von Geburt. Er kann zwar freiwillig später konvertieren, das ist wieder was anderes, aber von Geburt geht es bei der Mutter. Und das zeigt uns eigentlich, dass beiden haben eine wichtige Rolle im Glauben, beide haben eine wichtige Rolle im Judentum. Es kann aber manchmal ein bisschen anders sein. Und deshalb öfter kommt man zu einer Synagoge und sieht man plötzlich, dass die Männerteil in der Synagoge ein bisschen größer als die Frauenteil. Einfach aus praktischen Gründen, weil kommen mehr Männer als Frauen. Es ist aber keine Benachteiligung. Und diese Männer- und Frauenteil kann auch nebeneinander sein. Wer vor der Klagemauer mal stand, dann stehen die Frauen auf die rechte Seite, die Männer auf die linke Seite. Beiden direkt vor der Klagemauer. Beiden haben genau die gleichen Möglichkeiten, vor die Klagemauer zu beten. Mhm. Es ist wirklich kein Vorteil oder Nachteil. Es ist eine gewisse Verteilung, würde ich fast sagen, von den Aufgaben. Wer ist besser im was? Wer kann welches besser machen? Und ich möchte Sie vielleicht sagen, wir haben vor uns gesprochen, Männer können vielleicht weniger kochen, die anderen können vielleicht besser putzen. Jeder hat Stärke und Schwäche. Und wenn jeder seine eigene Stärke verstärken und muss nicht unbedingt mit seiner Schwäche kämpfen, dann ist es viel besser. Und wenn ich sage, na, du musst alles machen, was die anderen machen, dann habe ich manchmal ein Problem.
Stimmt. Das haben Sie sehr gut gesagt. Ja, man sollte mehr nach seinen Stärken eben gucken und die verstärken und muss nicht unbedingt nach den Schwächen gucken oder ja, ich denke auch, manche, die machen einfach das gern und manche das. Und so kann ist doch für jeden dann was. Hat jeder profitiert davon.
Ich sage manchmal, ist wie eine Orchester. Ja. Wenn ich gehe eine Musik, wenn ich höre einen Konzert und dann spielen 15 Leute die Musik. Und wie wäre es, wenn die Geiger spielen und sagt, nee, in dieses Lied habe ich zu wenig Zeit oder ich spiele zu wenig. Ich möchte unbedingt die Noten von dem Klavier spielen mit meinem Geiger. Mhm. Da wird es keine Musik sein.
Ja. Stimmt, ja.
Es kann wohl sein, dass er spielt vielleicht ein paar Sekunden weniger als dem Klavier, aber es kann auch sein, dass diese weniger Sekunden, was er spielt, die macht die Musik so besonders. Mhm. Also das muss man nicht unbedingt nach der Zeit oder nach den Noten, sondern wenn jeder seine richtigen Aufgaben richtig gut erfüllt, dann spielt die Musik.
Ja, das ist schon fast ein richtig schöner Abschluss, gell? Jeder spielt seinem oder dann spielt die Musik schön. Ja, jetzt tun wir noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also die Synagoge eben neu aufgebaut 2012 und ich denke da manchmal kommt da nicht irgendwie so ein bisschen Wehmut auf, weil die eben damals zerstört wurde, die Synagoge.
Kurz vor der Einweihung der Synagoge hat mir ein Journalist darauf angesprochen und fragte, wie ist das dem Gefühl über mir, eine Synagoge auf dem Weinhof zu bauen, unmittelbar in der Nähe von dem alten Standort. Und meine Antwort war ziemlich spontan, wir bauen eine Synagoge nicht wegen, aber auch nicht trotz der Vergangenheit. Mhm. Vergangenheit ist wichtig, Erinnerung ist wichtig, Trauertage sind super wichtig. Aber wenn manchmal haben wir das Gefühl, dass wir zu viel Trauertage haben und zu wenig Zukunft im Hinsicht haben. Mhm. Wir sind da für die Zukunft. Und wir sind da, wir sollten gucken, dass Jahr 2016 besser wird als 15 und deutlich besser wird als 33 und viel deutlicher als 1800 mit. Mhm. Wenn wir das erreichen, dann haben wir von der Vergangenheit was mitgenommen und dann haben wir was erreicht in unserem Leben. Wenn wir aber 10-mal im Jahr in einer Gedenkveranstaltung stehen, ganz traurig, mit Tränen im Augen und 5 Minuten später gehen wir nach Hause und trinken wir ein Glas Bier und dann ist die Veranstaltung vorbei, dann ist es schade für unsere Zeit. Mhm. Dann haben wir einfach Zeit verloren. Wir waren vielleicht traurig vor 1 oder 2 Stunden, aber das hat uns nicht weitergebracht.
Das ist sehr schön, wie Sie das sagen. Ja, ich sehe das auch so. Also ich denke, man hat ja schon oft so als Deutschen wird einem ja da schon sehr oft so ein Schuldgefühl eingeredet. Jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen von Juden. Ich denke, das ist jetzt allgemein. Es sind ja auch viele Deutsche, die sagen ja. Und natürlich war das alles schrecklich, was damals passiert ist. Aber das ist auch, wie Sie sagen, wenn man immer nur in der Vergangenheit ist und festhält, wie soll sich denn dann was ändern? Dann ist man ja immer wieder, kommt man in diese alte Energie rein. Und das heißt nicht, dass man irgendwas vergessen soll, das sicherlich nicht, weil es war einfach fürchterlich. Aber ja, wie Sie eben sagen, man sollte daraus lernen, aus dem, was passiert ist, dass sowas nicht nochmal passiert.
Und ich finde, das ist die beste und wichtige Erinnerung als jetzt alles andere. Das Schuldgefühl bringt uns nicht weiter. Mhm. Ich meine, ein Schuldgefühl ist nur gut, damit ich sage, da habe ich oder das hat jemanden, nicht ich, das hat jemanden, was fürchterlich, was schrecklich, was alles Mögliche gemacht. Ich wiederhole das nicht.
Ja. Ja, das war jetzt ein guter Abschluss, oder?
Ja, finde ich auch. Und ich denke, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das können wir erreichen, indem dass wir ein bisschen mehr Toleranz, indem dass wir respektieren, auch wenn ich ganz andere Meinung habe, aber respektieren, das gibt Menschen auf der Welt, die was anders denken, die anders glauben, die anderen Kultur, anderen Hautfarbe, anderen Sprache sprechen. Ob es Ausländer oder vielleicht Menschen, die mit anderen Glauben sind. Aber solange, dass wir leben und Leben geben, solange, dass ich lebe mein eigenes Leben, aber auf die Straße respektiere die anderen Menschen, auch wenn ich nicht akzeptiere deren Meinung, dann kann unsere Welt oder hoffe ich, wird unsere Welt deutlich besser sein.
Mhm. Ja, und ich denke auch, ich weiß nicht, kennen Sie den Spruch, es heißt immer, verzeihen ist so wichtig. Also verzeihen heißt ja auch jetzt nicht vergessen, sondern einfach verzeihen. Und viele Menschen sagen auch, ich kann das nicht, das war jetzt so schlimm und so. Aber ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich kenne eben diesen Spruch. Ich habe den schon des Öfteren gehört. Also nicht zu verzeihen, das ist eigentlich so, wie wenn man selber Gift nimmt und wartet, dass der andere tot umfällt. Also das wird nicht funktionieren. Wir vergiften uns unser Leben einfach selber, wenn wir nicht verzeihen. Und ja, einfach lieber miteinander, auch mal miteinander reden. Das hilft nämlich auch schon ganz viel, sich einfach diese Verständigung und nicht immer bloß so auf Abstand gehen und denken, naja, nee, lieber nicht, weil so kann man dann eben auch einen anderen gar nicht kennenlernen.
Deshalb bin ich heute hierher gekommen, deshalb habe ich mir die Zeit und die Mühe gegeben. Deshalb, das sind einer der Gründe, warum die Synagoge so präsent direkt in Stadtmitte ist. Wir sind gerne offen für jede Besucher, für jede Anliegen. Mhm. Jeder darf uns gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir versuchen, soweit es geht, auch jede Anliegen zu beantworten.
Ja, wunderbar. dann hoffe ich doch einfach, dass wir weiterhin wunderbar in Frieden leben und dass es immer besser wird.
Danke.
Von Jahr zu Jahr immer besser. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann doch mal, einen Weltfrieden zu haben. Ha?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ich denke, wir geben einfach nicht auf. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ja, die Zeit mitgebracht haben. Auch danke an unsere Zuhörer, dass sie zugehört haben. Und ja, vielleicht bis irgendwann wieder.
Sehr gerne. Ja. Hat mir Freude gemacht.
Mir auch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.